Hallo miteinander, ich freue mich, dass so viele da sind und ich möchte jeden Einzelnen begrüßen und ja, schön, dass ihr da seid. Ich sage zum Anfang ein bisschen was zu mir. Also mein Name ist Anne-Rose Tinter, ich wohne in Pfullingen und habe diese Gemeinde hier mitgegründet. Im Jahr 2000 bin ich hier auf die Alp gekommen, das sind jetzt dann 24 Jahre. Und aus dem Hauskreis raus wurde die Gemeinde hier gegründet. Beruflich habe ich mein Arbeitsleben in der Intensivpflege verbracht, 10 Jahre am Krankenbett. Und dann hatte ich einen Unfall, das ist mein Verlust. Ich habe mit 31 einen sehr schweren Unfall gehabt und habe da eine Querschnittlähmung davongetragen, also eine hohe Querschnittlähmung ab dem Hals. Und ihr kennt ja vielleicht den Samuel Koch, der hat den zweiten Halswirbel gebrochen und ich habe den dritten und vierten gebrochen. Und ja, es ist wirklich ein Wunder Gottes, dass ich auf die Füße bin. Und ja, ich war schon besser auf die Füße, aber 2011 bin ich gestürzt und habe mir die Hüfte gebrochen und muss mich dann nochmal aus dem Rollstuhl rausarbeiten, wieder zum zweiten Mal. Und ja. So ist das jetzt. Und deswegen wisst ihr, also ich spreche nicht aus der Theorie, ich spreche aus der Praxis. Genau. Ja, ich möchte zum Anfang beten. Herr, danke, dass du da bist und dass du jede einzelne Frau kennst und dass du auch weißt, wo jede einzelne Frau steht und was sie braucht. Und so bitte ich dich um deinen Segen, dass das, was gesagt wird, dass das wirklich zum Leben dient. Amen. Ja, die könntest du mir den Stinder noch ein bisschen herschieben. Ja, genau, ja. Also, ich glaube, ihr seht die Einleitung schon. Also, das ist unser Programm für heute. Also, ich fange an mit den drei großen Vs des Lebens und dann geht es weiter mit der Identität, 5 Säulen der Identität. Dann kommen zwei biblische Beispiele, wo es um Verlust geht. Und dann natürlich, was auch wichtig ist, Schritte der Verarbeitung. Die drei großen Vs des Lebens. Also in unserem Leben werden wir immer wieder mit Verlusterfahrungen konfrontiert. Ein geliebter Mensch stirbt, eine Trennung ereilt uns, der Arbeitsplatz wird gekündigt oder wir erleiden einen finanziellen Verlust und, und. Vieles mehr. Ihr werdet nachher noch sehen, wie vielfältig dieses Thema ist. Und je größer die Bedeutung des Verlusts für den Betroffenen war, umso schmerzlicher vermissen wir dann, was verloren gegangen ist. Ein Beispiel: Die Katze von einer Person ist überfahren worden. Das löst einen richtig heftigen Schmerz aus. Und dann zu argumentieren dieser Person gegenüber, was stellt sie sich so an? Das war doch nur die Katze. Das ist lieblos. Auch ein Tier kann einem sehr ans Herz wachsen. Und vielleicht ist diese Person sehr einsam und die Katze war die tägliche Begleiterin. Der Verlust gehört zu den drei großen Vs des Lebens. Verlust, Versagen, Vergänglichkeit. Und diese drei Vs gehören zu den Endgültigkeitserfahrungen des Lebens. Endgültigkeitserfahrungen des Lebens. Und es bedeutet, wenn sie eingetreten sind, dann gibt es ein Vorher und ein Nachher. Und nichts ist mehr, wie es zuvor war. Eine Endgültigkeitserfahrung stellt immer eine Zäsur im Leben dar. Die drei Vs, die können sich gegenseitig bedingen oder eine Folge des einen vom anderen sein. Hier ein Beispiel. Ein Mensch, der durch einen Ehebruch seine Ehe riskiert, hat eine Kombination von Versagen und Verlust. Ebenso geht es dem anderen, der durch Spekulationen viel Geld verliert und dann das eigene Haus verkaufen muss. Wenn jemand aufgrund einer Krebsdiagnose die Brust abgenommen kriegt, dann bedeutet es einen großen Verlust. Gleichzeitig werde mir da an unsere Vergänglichkeit erinnert. Es gibt zwar eine gute Behandlungsmethode, trotzdem stellt die Krebsdiagnose bei den meisten Menschen immer noch eine Verbindung zum Tod dar. Vergänglichkeit. Es gibt nur ein viertes V, das nennt sich Verdruss. Der Verdruss nimmt eine Sonderstellung ein. Zunächst sieht alles so aus, als ob es ein Wohlstandsproblem wäre. Ein Mensch hat alles, was man sich nur wünschen kann. Trotzdem geht es ihm nicht gut. Da ist ihm auch was verloren gegangen. Die Freude, die Dankbarkeit oder der Sinn des Lebens. Das Verlust- und Schmerzempfinden ist immer individuell. Dafür gibt es keine Maßeinheit. Nur der Betroffene kann ermessen, was der Verlust für das eigene Leben bedeutet. Deshalb hat auch niemand das Recht, darüber zu urteilen. Das kann sein, dass der Verlust so groß ist, dass die eigene Identität in Frage gestellt wird. Wer bin ich noch oder jetzt, wenn ich zum Beispiel durch den Tod oder Trennung die Ehefrau nicht mehr die Ehefrau von sowieso bin? Manchmal bekommt die Betroffene sogar eine andere Bezeichnung, Witwe statt Ehefrau. Und das bedeutet, dass man sich neu definieren muss. So, das war jetzt ein steiler Einstieg und ich hoffe, dass es euch nicht zu heftig war und ihr noch dabei seid. Um zu verstehen, was da genau in Frage gestellt wird, werden wir uns im nächsten Schritt mit der Identität befassen. Die fünf Säulen der Identität. Was ist der Hintergrund? Entwickelt wurde das Modell der fünf Säulen der Identität von Fritz Perls. Er ist Psychologe und Begründer der Gestalttherapie. Das Modell der fünf Säulen der Identität basiert auf einem ganzheitlichen Verständnis. Der Mensch ist eine Einheit aus Körper, Seele und Geist. Und er bewegt sich in einer bestimmten Umwelt, entwickelt und verändert sich im zeitlichen Verlauf des Lebens. Demnach ist die Identität nichts Statisches, sondern ein lebenslanger Prozess. Aber was meinen wir eigentlich, wenn wir von Identität sprechen? Es ist das Bild und das Gefühl, das ich von mir selbst habe. Es ist das Bild und das Gefühl, das ich von mir selbst habe. Die Identität entsteht aus dem Zusammenspiel von Identifikation, das heißt, wie sehe ich mich selbst, und Identifizierung. Identifizierung heißt, wie werde ich von anderen gesehen? Man könnte auch sagen, aus der Selbstwahrnehmung und aus der Fremdwahrnehmung. Wenn ich Rückmeldung bekomme, wie ich von anderen gesehen werde, hat es Auswirkungen auf mein Selbstbild. Ist die Rückmeldung positiv, wird mein Selbstbild gestärkt. Ist die Rückmeldung negativ, wird mein Selbstbild in Frage gestellt. Die Rückmeldung kann verbal, paraverbal oder nonverbal stattfinden. Das heißt, in Worte, mit oder ohne entsprechende Lautstärke oder in Gesten. Ihr kennt das zum Beispiel, wenn ein Gespräch zu lang wird, dann verdreht jemand die Augen. Oder man zuckt mit den Schultern. Diese fünf Säule heißen Körper und Leiblichkeit, Arbeit und Leistung, also das sind die Aufgaben, die ein Mensch hat, soziales Netz, da geht es um Beziehungen, materielle Sicherheit, da geht es um Hab und Gut, Werte und Kultur, da geht es um Regeln und Gebote. In die folgenden Abschnitte werde ich jeweils erklären, was diese Säule beinhaltet und welche Verlusterfahrung er sich hier zuordnen lässt. Die Psychologen haben ja nichts Neues erfunden, sie beschreiben ja nur das, was ist. Und so sehen wir bereits im Schöpfungsbericht im Buch Genesis, wie Gott diese einzelne Säule festgelegt hat. Säule 1, Körper und Leiblichkeit. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. So ward der Mensch ein lebendiges Wesen. 1. Mose 2, Vers 7. Der Körper ist in diesem Leben das Gefäß für unsere Persönlichkeit und das Instrument, mit dem wir agieren, das heißt, mit dem wir handeln können. Ich brauche halt immer ein bisschen, bis diese Blätter da gewechselt haben, aber ihr habt ja Geduld. Diese Säule der diese Säule umfasst neben anderem eine gute Gesundheit, ein Erleben leiblicher Integrität, eine Zufriedenheit mit seinem Aussehen als zentrale Identifikationsmerkmale. Als Qualitätsmerkmal könnte man nennen, sich in seiner Haut wohlfühlen oder in seinem Körper zu Hause sein. Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit, die Vitalität und Anmut des Körpers werden durch Sport, Spiel, Leben in der Natur, mit einem bewegungsaktiven Lebensstil, mit einer leibbewussten Körperpflege und vor allem mit einem sorgsamen Umgang mit sich selbst erreicht und gefördert. Verlusterfahrungen in dem Bereich können sein, jeder Ausbruch einer Krankheit, ein Unfall mit bleibenden Schäden, eine körperliche Behinderung, zum Beispiel nach einem Schlaganfall, beginnende Pflegebedürftigkeit, Amputationen nach einem Unfall oder auch zum Beispiel die Brust. Einfach alles, was das Körperbild verändert. Ich bin immer wieder zur Reha und da hat es auch frisch verletzte Querschnittpatienten. Die sind vielleicht so 2 Monate nach dem Unfall. Und das ist so, wenn man mit denen spricht, die Persönlichkeit ist wie Watte. Also das heißt, die müssen sich wirklich neu definieren. Wie geht es jetzt weiter? Wer bin ich? Was mache ich? Das ist richtig spürbar. Auch das Erleiden von einer Fehlgeburt oder der Verlust der Fruchtbarkeit durch Einsätze vom Klimakterium könnte Verlusterfahrung darstellen. Auch körperliche Veränderungen aufgrund des Alters können einen gravierenden Verlust darstellen. Wie sagt man so treffend? Alter ist nichts für Feiglinge. Die nächste Säule, Arbeit und Leistung oder die Aufgabe, die ein Mensch hat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. 1. Mose 2, Vers 15. Bebauen und bewahren, das heißt, das ist auch die Arbeit, das gibt also Arbeit ist Sinngebung auch. Berufliche Tätigkeit, beruflicher Status und berufliche Leistung haben in unserer Kultur eine hohe Bedeutung. Immer größere Anforderungen werden gestellt an Flexibilität, Mobilität und Leistungsbereitschaft. Hohe Leistungsanforderungen, zum Beispiel Stress oder Doppelrolle der Frau in Beruf und Familie oder auch fortwährende Verfügbarkeit übers Handy, führen zu Überforderung der körperlichen Spannkraft und des Leistungsvermögens. Zeiten der Muße, der Selbstbesinnung werden immer knapper und der nervtötende Alltagskram führt oft zu einer tiefgreifenden Erschöpfung. Erschöpfung kann seelische, körperliche und soziale Störungen mit Krankheitswert zur Folge haben. Verlusterfahrungen in dem Bereich können sein Burnout, Statusverlust, nach Fehl- oder Minderleistung, Arbeitsplatzverlust, Rentebeginn. Auch der Verlust eines Ehrenamts oder eines politischen Mandats könnte man da dazu zählen. Plötzlich ist jemand nicht mehr der Vorstand des Vereins XY. Die nächste Säule, soziales Netz, Beziehungen. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. 1. Mose 2, Vers 18. Es ist Gottes Idee, dass der Mensch in Beziehungen lebt. Soziale Netzwerke der Familie, des Freundeskreises, der Gemeinde, der Kollegen, der Vereinsmitglieder und so weiter sind ein zentrales Identitätsmoment. Auch die Liebe zum Tier könnte man hier einordnen. Bei dieser Säule ergeben sich Perspektiven, die Chance zur Selbstentwicklung bietet, insbesondere durch Freundschaft, Gemeindezugehörigkeit, Partnerschaft, insbesondere auch durch Vater- oder Mutterschaft oder durch die Kindererziehung. Verlusterfahrungen in dem Bereich sind Tod eines nahestehenden Menschen, Scheidung, Beziehungsabbruch in Freundschaften, Gemeindespaltung, Verlust eines Ehrenamts, Arbeitsplatzverlust, Empty Nest-Syndrom, also wenn das letzte oder einzige Kind aus dem Haus geht, oder auch Tod eines geliebten Tieres. Die nächste Säule, materielle Sicherheiten, Hab und Gut. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, gen Osten hin, und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. 1. Mose 2, Vers 8. Gott ist wichtig, dass Menschen einen Platz haben, an dem sie sich zu Hause fühlen. Man nennt es auch Heimat. Wesentlich in dem Bereich zu nennen sind Geld, Wohnung, Kleidung. Wenn sie wegfallen, geht es an die Identität. Zum Beispiel, wenn ein Obdachloser keine Wohnung mehr hat, dann ist es sehr bedeutungsvoll. Durch eigene Arbeit Unabhängigkeit zu erreichen, ist was Wichtiges. Mit eigenem Geld verfügt man über Freiheiten, wobei Geldabhängigkeit, zum Beispiel vom Ehemann oder vom Taschengeld oder von Sozialhilfe, Freiheiten beschränkt. Viele Menschen tun alles, um ihrer Berufstätigkeit nachzukommen, auch wenn es über die Kräfte geht und wenn es negative Folgen für die Gesundheit hat. Damit ist dann die Identitätssäule Leiblichkeit gefährdet. Verlusterfahrungen in dem Bereich sind Verschuldung durch Spekulation oder über die Verhältnisse leben, finanzieller Crash, Wohnungsverlust, Arbeitsplatzverlust, Karriereknick, Armut. Die nächste Säule, Werte und Kultur, Regeln und Gebote. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. An dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. 1. Mose 2, 16 und 17. Später kamen dann die 10 Gebote. Sie regelt das Miteinander der Beziehungen zwischen Gott und Mensch und zwischen Menschen untereinander. Unter der Säule kann man Begriffe wie Religion, Ethik, Werte, Regeln, Normen, religiöse, politische und gesellschaftliche Organisationen fassen. Menschen beziehen aus ihnen Werte, Sinn und Kraft. In Form von Zugehörigkeit zu Wertegemeinschaften, also Kirchen- oder Glaubensgemeinschaften, politische Organisationen, Arbeitsgemeinschaften, kann dies gelebt werden. Aktiv kann man dabei werden, zum Beispiel in Form von einem Ehrenamt. Die Kultur, in der wir leben, ist uns vertraut. Das merken wir aber erst, wenn wir in einer anderen Kultur leben oder wenn wir mit Menschen zu tun haben, die aus einer anderen Kultur stammen. Dann trifft das Gewohnte und das Fremde aufeinander. Das erleben wir zum Beispiel in kulturverschiedene Ehe, in der Migration oder auch in Mission. Mission ist ja früher eher so gewesen, dass die westlichen Leute gemeint haben, sie müssen den armen Neger oder wer da sonst irgendwo war, was überstülpen. Und heute geht man da ganz anders vor. Heute versucht man eben, Mission kulturrelevant zu betreiben. Das heißt, man achtet auch die Kultur, in der die Menschen zu Hause sind. Verlusterfahrungen in dem Bereich sind Heimatverlust durch Flucht, Vertreibung, Deportation, auch der Verlust eines Ehrenamts, Verlust einer Führungsposition, Renteneintritt oder eben Sinnverlust, wie wir das in dem vierten V, dem Verdruss, gesehen haben. Als nächstes schauen wir zwei Beispiele aus biblischer Geschichte an, wo Verlusterfahrungen thematisiert werden. Kein Problem, wir sind ja unter uns, oder? Also, Verlusterfahrungen anhand zweier biblischer Beispiele. Also die Bibel erzählt oft Geschichten, die für menschliche Verhaltensweise typisch sind. Und wenn wir genau hinsehen, können wir uns auch wiederfinden. Und manchmal braucht man Mut dazu, weil auch dunkle Seite des Menschseins thematisiert wird. In der Bibel ist es so, dass Helden Fehler machen und dass aus Glaubenshelden Zweifler werden. Eben wie im richtigen Leben. Eine Geschichte aus dem Alten Testament beschäftigt sich mit Versagen, Vergänglichkeit und Verlust. Und die neutestamentliche Geschichte beschäftigt sich mit zwei Männern, die ihren Lebensinhalt verloren haben, also mit Sinnverlust. Die Geschichte von David und Bathseba nachzulesen in 2. Samuel 11 bis 12 und 25. Ein König ist nicht an dem Platz, an dem er eigentlich sein sollte, nämlich in der Schlacht mit seinem Heer. Stattdessen langweilt er sich auf seiner Terrasse und dort fällt ihm eine schöne Frau auf, die gerade in der Nachbarschaft auf ihrem Balkon ein Bad nimmt. Also wie das genau funktioniert, kann ich mir ja nicht so genau vorstellen. Er schickt seinen Diener zu ihr, lässt sie holen, schläft mit ihr, während sich der Ehemann in der Schlacht befindet. Und es kommt, wie es kommen muss, sie ist schwanger geworden. Um den Ehebruch zu vertuschen, beschließt er, ihrem Mann Urlaub zu geben. Doch der Ehemann ist sehr gewissenhaft und loyal und geht nicht in sein Haus, sondern sofort wieder in die Schlacht. Jetzt befiehlt er seinem Heer, also David befiehlt jetzt seinem Heerführer, den Ehemann in der vordersten Front einzusetzen. Und tatsächlich, der Ehemann fällt in der Schlacht. Jetzt schickt Gott dem König den Propheten Nathan, der ihm in Form einer Geschichte sein Verhalten vor Augen führt. Und der König erkennt seine Schuld. Als der König die Todesnachricht des Ehemanns bekommt, nimmt er die schwangere Frau zu sich als seine Frau. Das Kind wird geboren und wird todkrank. David wird tief traurig, weint, isst und trinkt nichts und ringt mit Gott um das Leben des Kindes. Doch das Kind stirbt nach 7 Tagen. Die Geschichte beginnt mit Versagen. David begeht die Sünde Ehebruch und schließt dann noch einen Mord an, um den Ehebruch zu vertuschen. Der Prophet Nathan stellt ihm sein Versagen, die Schuld vor Augen. David kämpft um das Leben des Kindes, das dann aber doch nach einigen Tagen stirbt. Nun muss er sich mit dem Verlust des Kindes auseinandersetzen und wird mit dessen Tod der Vergänglichkeit konfrontiert. Das neutestamentliche Beispiel ist bekannt unter dem Titel Die Emmausjünger und steht in Lukas 24, 13 bis 35. Zwei Männer machen sich auf den Weg weg von dem Ort ihrer großen Enttäuschung. Sie hatten alles aufgegeben, was ihnen im Leben wichtig war, und alles auf eine Karte gesetzt. Auf den Mann, von dem sie glaubten, dass er der lang ersehnte Messias sei, auf Jesus. Jetzt wurde der, auf den sie alle Hoffnung gesetzt hatten, vor 3 Tagen in Jerusalem hingerichtet am Kreuz. Das Leben kam ihnen sinnlos vor und sie tauschten sich über ihre Enttäuschung auf dem Weg aus. Plötzlich gesellt sich jemand zu ihnen und fragt, worüber sie sich gerade unterhalten. Kurzum erklärt dieser Begleiter ihnen die Zusammenhänge der ganzen Begebenheit. Jetzt geht ihnen ihr Hoffnungslicht auf und sie merken und erkennen, dass ihre Hoffnung ja gar nicht gestorben ist, sondern dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, wie er es ihnen auch angekündigt hatte, aber damals konnten sie nichts mit dem anfangen. In der Geschichte wird uns der Verlust einer großen Hoffnung vor Augen gestellt. Und die geht einher mit dem Verlust des Lebenssinns. Die beiden Männer sind wie gelähmt und ohne Perspektive. Als nächstes lasst uns zusammen anschauen, wie Schritte zur Verarbeitung solcher Endgültigkeitserfahrungen aussehen können. Schritte zur Verarbeitung. Als erstes Identität. Wie bei jedem Bauwerk dienen die Säule der Identität auch im Lebenshaus eines einzelnen Menschen der Stabilität und der Sicherheit. Veränderungen im Lebensfluss bergen immer die Gefahr in sich, dass das Leben bedroht und das Lebenshaus einsturzgefährdet ist. Die Bibel verwendet dazu ein Bild des Hauses, das auf den Felsen gebaut ist, auf Jesus. Können wir nachlesen in Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Dort heißt es, wenn dann die Stürme des Lebens kommen, wird vielleicht etwas beschädigt, aber das Haus fällt nicht ein, weil es eben auf den Felsen gegründet ist. Wenn also die Identität im Wandel ist, brauchen wir Stabilität, eine Stabilität, die wir uns meist zu dem Zeitpunkt gar nicht selber herstellen können. Dabei können uns Weggefährte wie treue Freunde oder die Familie eine große Hilfe sein. Ein anderer wichtiger Baustein ist der Glaube an den lebendigen Gott. Er sagt von sich in Hebräer 13, Vers 18, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das bedeutet, dass er unveränderlich ist in Zeiten der Veränderung. Auch wird über ihn in Psalm 18, Vers 3 gesagt, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz. Da sind so viele Worte drin oder Bilder drin, die auf Stabilität hinweisen. Ich lese es nochmal. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz. Weil unsere Identität verschiedene Aspekte hat, erscheint es uns manchmal schwer, dieses Verschiedene zu vereinen. Wer bin ich wirklich? Bin ich die Anne Rose, die mehr oder weniger souverän hier vorne steht? Oder bin ich die, die sich manchmal so klein fühlt und die nachts Ängste plaget, wie alles weitergehen wird? Wenn man einen Verlust erlebt hat, kann es sein, dass nach außen das so aussieht oder scheint, als würde man gut zurechtkommen und funktionieren. Ist man jedoch allein mit sich selbst, treten ganz andere Gedanken, Gefühle und Sehnsüchte in den Vordergrund. Ich glaube, jetzt brauche ich geschwind Hilfe. Genau. Das ist so ist richtig. Und dann kommt es andersrum. Andersrum. Danke. Also hilfreich dabei kann sein, zu erfahren, dass auch große Vorbilder von solchen Gedanken umgetrieben werden. Wenn dir die Situation bekannt vorkommt, kann es sein, dass du dich verstanden fühlst. Ich lese jetzt ein Gedicht aus der Gefängniszelle von Dietrich Bonhoeffer vor, der sich auch mit der Frage beschäftigt hat, wer bin ich? Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich von mir selbst weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig. Ringend nach Lebensatmen, als würgte mir einer die Kehle. Hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen. Dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe. Zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung. Umgetrieben vom Warten auf große Dinge. Ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne. Müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen. Matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlicher, wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor dem schon gewonnenen Sieg? Wer ich auch bin, einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, mein Gott. Wir sind ja bei diese drei große Vs und da geht es jetzt im nächsten Abschnitt um Versagen. Jeder Mensch hat dunkle und helle Seite. Über die helle freuen wir uns und darüber reden wir auch gerne. Die dunkle Seite sind uns peinlich und viele Menschen sind sie gar nicht bewusst, weil sie dort gar nicht hinschauen möchten. Es könnte ja sonst sein, dass das so sorgsam aufgebaute Selbstbild zerstört wird. Und doch gehört sie dazu, diese dunkle Seite, wie es uns auch die Geschichte über David vor Augen geführt. Das Bewusstsein unserer eigenen dunklen Seite macht uns demütig vor Gott und barmherziger gegenüber der Schuld anderer Menschen. Das eigene Versagen kann man nur anschauen mit dem tiefen Herzenswissen, ich bin geliebt, trotz meiner Fehler und meines Versagens. Das ist ein wichtiger Satz. Das eigene Versagen kann man nur anschauen mit dem tiefen Herzenswissen, ich bin geliebt, und zwar trotz meiner Fehler und meines Versagens. Bei Jesu Taufe kam eine Stimme aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Lesen wir in Matthäus 3, Vers 17. Die Zusage gilt jedem Menschen in der Taufe, unabhängig jeder eigenen Leistung oder eigenen Versagens. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dir habe ich wohlgefallen. Ich komme nochmal auf Davids Versage zurück. Durch den Prophet Nathan erkennt er seine Schuld und tut Buße. Und Gott vergibt ihm, wie es im Psalm 51 zu lesen ist. Ich lese die Verse 1 bis 6 aus Psalm 51 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Ein Psalm Davids entstanden, nachdem der Prophet Nathan zu David gekommen war, weil David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte. Und da sagte David: Sei mir gnädig, o Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt, ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil, dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Das waren Verse aus Psalm 51, Verse 1 bis 6. Im Licht der Liebe Gottes dürfen wir zu ihm kommen und er vergibt uns. Trotz des Versagens Davids wird von ihm in Gottes Wort gesagt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Das erstaunt mich immer wieder. Jemand, der so viel Dreck am Stecken hat, gell? Und trotzdem sagt Gott von ihm, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Aber warum ist das so? Weil er ein bußfertiges Herz hatte. Und es gilt auch für uns. Wir müssen nicht perfekt sein, aber wir brauchen ein bußfertiges Herz. Außerdem dürfen wir auch Menschen, an denen wir schuldig geworden sind, um Vergebung bitten. Vergebung ist Gottes Reparaturprogramm für Beziehungen. Selbstverständlich sollten wir auch denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. So beten wir es im Vaterunser. Und das ist dann besonders wichtig, wenn ein anderer Mensch der Verursacher des Verlusts ist. Das heißt, wenn jemand anderer an uns schuldig geworden ist. Also in meinem Fall ist es der Unfallverursacher. Genau, oder dann auch mein Ehemann, der eben das nicht ausgehalten hat, die veränderte Situation und mich verlassen hat, schon ein paar Monate, nachdem ich aus der Klinik entlassen worden bin. Versagen. Ne, das habe ich gerade. Moment. Ne, Moment. Jetzt bin ich rausgekommen. Jetzt geht es um Verlust. Genau, Versagen war gerade. Jetzt geht es um Verlust. Wenn jemand einen schmerzlichen Verlust erleidet, stellt sich oft die Frage, warum? Warum gerade ich? Warum gerade jetzt? Und die scheinbar fromme Antwort lautet oft, man soll nicht warum fragen. Aber Jesus selbst fragt in seiner dunkelsten Stunde am Kreuz, warum? Er fragt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und daher wissen wir, dass uns Jesus in unsere tiefsten Gefühle der Gottverlassenheit verstehen kann. Die Bibel zeigt uns das in Hebräer 4, Vers 15. Da wird über Jesus gesagt, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Also das finde ich was ganz Tröstliches, gerade wenn es einem nicht so gut geht, dass wir wissen, dass wir eben in dieser Situation nicht alleine sind, sondern dass wir uns vertrauensvoll an Jesus wenden können, weil wir wissen können, dass er uns versteht. Und so heißt es weiter in Vers 16, also Hebräer 4, Vers 16, da erfahren wir nämlich, was wir tun können. Und da steht, drum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Wenn wir im Gebet zu Gott kommen, zum Thron der Gnade, werden wir Annahme und Verständnis finden und dazu rechtzeitige Hilfe. Weiter wird uns gesagt, dass wir das freimütig tun dürfen. Leider ist es so, dass wir manchmal ein anderes Verständnis von rechtzeitig haben und auch davon, wie die Hilfe aussehen könnte. Oft habe ich im Gebet Gott Vorschläge gemacht, auf welche Art er mir helfen könnte. Kein Problem, Gott hält es aus. Und er hält auch meine Klage aus. Die Psalmen sind voll davon. Es gibt ja regelrechte Klagepsalmen. Wichtig dabei ist, dass unsere Klage die richtige Adresse haben. Nämlich Gott als Adresse und nicht andere Menschen. Auch sollte sich unsere Klage nicht in Anklage verwandeln. Wir dürfen auch Fragen stellen. Wir kommen weiter, wenn sich unsere Warum-Frage in Wozu-Frage verwandelt. Nur leider ist es so, dass wir in diesem Leben nicht alle Fragen beantwortet bekommen. Und häufig verstehen wir erst im Nachhinein, wozu etwas dienen musste. Das Leben muss vorwärts gelebt werden und wird oft erst im Nachhinein verstanden. Das ist so ein weiser Satz, ich sag's nochmal. Das Leben muss vorwärts gelebt werden und wird oft erst im Nachhinein verstanden. Dann dürfen wir an der Zusage aus Römer 8, Vers 28 festhalten. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wenn mir dahin kommt, sage zu können, Gott, ich verstehe dein Handeln nicht, aber ich vertraue dir, dass du es gut mit mir meinst, sind wir in der Verarbeitung des Geschehens einen großen Schritt weitergekommen. Das ist ein Prozess, der Zeit braucht. Vergänglichkeit. Der Tod ist der größte Feind des Menschen. Deshalb kann auch jede Krankheit Ängste auslösen, weil sie uns an unsere Vergänglichkeit erinnert. Wir merken, dass es da etwas gibt, das sich unserer Kontrolle entzieht. Ich selber habe viele Menschen in den Tod begleitet, in 10 Jahre Arbeit auf der Intensivstation am Krankenbett. Auch meine Eltern habe ich bis zum letzten Atemzug begleitet. Trotzdem ist mir der Tod ein Mysterium, also ein Geheimnis geblieben. Vielleicht deshalb, weil der Tod ursprünglich in der Schöpfung gar nicht vorgesehen war. Der Tod ist auch ein Reparaturprogramm, das Gott eingefügt hat, dass die Menschen nicht ewig leben in der Gottverlassenheit, sondern dass es die Möglichkeit gibt, wieder zu ihm zurückzukommen. Meine beiden Eltern sind in dem Bewusstsein gestorben, dass sie von Jesus an der Schwelle zur Ewigkeit erwartet werden. Mein Vater ist 88-jährig aus der Klinik zum Sterben nach Hause entlassen worden. Er hat dann pflegebedürftig nur ein ganzes Jahr gelebt. Und er hat immer gesagt, dass er sich auf der Zielgerade seines Lebens befindet. Und dass er nicht auf den Tod warte, sondern sich auf die Ewigkeit freue. Und das Sterben war dann wirklich ein Heimgang und die Beerdigung keine Trauerfeier, sondern ein Fest zur Ehre Gottes. Unser Nachbar ist ein Jünger, also ja, könnte sein Sohn sein, der ist immer wieder rübergekommen und hat Freundschaft mit ihm gehabt. Und dann hat er was von seinen Flachswickel gekriegt und ein Likörle und sie haben eine gute Zeit gehabt. Und er hat später zu mir gesagt, also ich kann ja mit dem christlichen Glauben nichts anfangen, aber so wie der Hermann gestorben ist, da könnte man direkt neidisch werden. Das ist ein schönes Kompliment. Jeder Mensch sollte in seinem Leben 3 Fragen beantworten. Woher komme ich, wohin gehe ich und wozu lebe ich? Woher komme ich, wohin gehe ich und wozu lebe ich? Die Antwort auf die 3 Fragen kann uns helfen, zielgerichtet zu leben und ruhig zu sterben. Zur Verdeutlichung möchte ich euch diese Frage beispielhaft für mein Leben erklären. Woher komme ich? Ich bin ein geliebtes Kind Gottes, von ihm erschaffen als Original. Und zwar bereits vor Grundlegung der Welt, das sagt die Bibel. Dieses Wissen gibt mir Lebensberechtigung und Geborgenheit. Wozu lebe ich? Ich lebe, um die Größe und Herrlichkeit Gottes in dieser Welt wiederzuspiegeln. Dazu lasse ich mich im Lauf meines Lebens verwandeln, um meinem Vorbild Jesus ähnlicher zu werden. Mein ganzes Leben ist in seiner Hand. Das gibt mir Sicherheit. Ich darf vertrauen. Wohin gehe ich? Weil Jesus der Herr meines Lebens ist, ist mein Tod ein Übergang in ein ewiges Leben in seiner Gegenwart. Dort wird es kein Leid mehr, keinen Schmerz und keinen Tod mehr geben. Und ich bin am Ende meiner Sehnsucht angekommen. Die Erwartung hilft mir, mit den Widrigkeiten des Lebens besser umzugehen. In Römer 8, Vers 18 lese mir: Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, wenn wir dann bei ihm sind. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Vielleicht sind die beschriebenen Endgültigkeitserfahrungen eine Lebensaufgabe, um das Abschied nehmen zu lernen. Das gelingt uns dann, wenn wir uns mit Gottes Hilfe dem Schmerz und der Trauer stellen und sie verarbeitet. Das ist ein Prozess und nicht einfach. Dadurch gewinnt unser Leben Tiefgang. Tiefgang entsteht dort, wo jemand wirklich durch die Tiefe gegangen ist. Einfacher ist diese Qualität nicht zu erlangen. Tiefgang entsteht dort, wo jemand wirklich durch die Tiefe gegangen ist. Einfacher ist diese Qualität nicht zu erlangen. Die Kostbarkeit einer Perle entsteht durch den Druck, dem sie ausgesetzt wird. Vielleicht erhält das Leben durch den durchlittenen Verlust der Qualität, Tiefe und Schönheit, die es sonst nicht gehabt hätte. Dann zumindest hätte in der Rückschau alles einen Sinn gehabt. Und es kann auch sein, dass dadurch eine tiefere Gottesbeziehung entsteht und wir, wie Paulus sagen können, in 1. Korinther 15, 8, 10a, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Vielen Dank, dass ihr den Weg mit mir gegangen seid, und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.